Zu meiner Predigt wurde schon manches gesagt. Ich halte sie trotzdem nochmal selbst auch. Karfreitag, was ist das eigentlich für ein Tag? Ich lade uns ein, uns schon nochmal auch auf Karfreitag und die Botschaft von Karfreitag einzulassen. Eine andere Frage vielleicht, welche Stimmung ist denn heute angesagt? Die ist ja schon angeklungen, diese Frage. Und für viele ist es ja ein schlicht langweiliger Tag. Heute ist nichts los. Es ist Feiertag, das ärgert die wenigsten. Aber die Geschichte, die der Karfreitag erzählt, haut viele heute nicht mehr vom Hocker. Ich erinnere mich an den Religionsunterricht, als unsere Religionslehrerin mal gefragt hat, an was werden wir denn an Karfreitag erinnert? Da lagen die Antworten bei, da ist Jesus doch geboren, glaube ich. Ein anderer, nee, der ist da nicht geboren, der ist da auferstanden. Und wieder ein anderer meinte, das war irgendwas dazwischen, aber kein Plan. Karfreitag, für viele ein bedeutungsloser Tag. Für andere ist es ein Tag, der eher dunkel gestimmt ist. Dem Kirchenkalender sind ja für die verschiedenen Gottesdienste im Kirchenjahr und auch für die verschiedenen Feiertage Farben zugeordnet. Heute die Farbe Schwarz. Und auf Deko wird heute in den meisten evangelischen Kirchen komplett verzichtet. Wenn wir uns hier so umschauen, merken wir spätestens jetzt, dass wir frei evangelisch sind. Karfreitag, ein Tag, der an Hinrichtung, an Schmerz, Folter und Blut erinnert. Karfreitag als ein dunkler Tag. Aber auch im außerkirchlichen Bereich hat dieser Tag, dieser Karfreitag, für manche eine Bedeutung. In Deutschland gibt es heute zum Beispiel offiziell keine Tanzveranstaltung. Offiziell. Ein alter Aberglaube sagt, wer heute Fleisch isst, der kriegt Warzen. Also aufgepasst beim Mittagessen nachher. In Irland gibt es heute keinen Alkohol. In Irland kein Guinness. Und in den USA schließt heute die Börse. Die Börse, nicht gerade das unwichtigste Geschäft. Karfreitag. Was ist das eigentlich für ein Tag? Es gibt einen Zeitzeugen, der uns berichtet, und in diesen Bericht möchte ich uns mit hineinnehmen. Er ist gleichzeitig auch der Predigttext, über den wir heute gemeinsam nachdenken wollen. Es ist Johannes, und er steht in Johannes Kapitel 19, die Verse 16 bis 30, und ich lese uns diesen Text nach der Lutherbibel 2017. Ich lade euch ein, euch mit einzulassen auf diesen Bericht. Und zwar nur im Hören. Da überantwortete er, gemeint ist Pontius Pilatus, ihnen, den Soldaten, Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Juden König. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der Juden König, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der Juden König. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, Das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten 4 Teile. Für jeden Soldaten einen Teil. Dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten ihn den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Soweit der Bericht von Johannes im 19. Kapitel seines Evangeliums. Johannes hat eine ganz eigene Art, von diesen Geschehnissen an Karfreitag zu erzählen. Johannes lässt im Vergleich zu seinen Kollegen, zu Markus, Matthäus und Lukas, die auch über diesen Tag berichten, im Vergleich zu denen lässt Johannes einiges weg. Zum Beispiel schreibt er viel weniger über die Grausamkeiten, die an diesem Tag passiert sind. Und was auch auffällt, da man sucht irgendwie die Gefühle. Also man fragt sich doch als Leser oder als Hörer: Ja, Johannes, du warst doch live dabei, wie ging es dir denn damit? Da hängt Jesus am Kreuz, leidet auf Übelste. Oder wie geht es denn seiner Mutter, wenn sie da ihren Sohn am Kreuz hängen sieht? Nein, keine Gefühle. Wenn ich einen solchen Bericht bei mir in Eversbach abgebe, bei meinem Dozenten für Seelsorge, dann würde ich den, glaube ich, postwendend wieder zurückbekommen. Da stand dann auch nicht viel drunter. Da stand dann wahrscheinlich einfach: Gefühle, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Nein, Johannes berichtet kurz, fast schon protokollarisch. Es erinnert so ein bisschen an das Protokoll von Dorothee Müller zur letzten Gemeindeversammlung. Kurz und knapp, aber präzise die Ergebnisse wiedergebend. So habe ich das auch im Studium gelernt, also astrein gemacht, Dorothee. Aber so erwarten wir das doch nicht für einen Bericht über ein so schreckliches, so grausames Ereignis, was sich da abspielt. 2 Zugänge haben sich mir erschlossen zu diesem Text. Und diese beiden Zugänge, aus denen ergeben sich auch die beiden Punkte der Predigt. Da ist die eine These, die ich mal in den Raum werfe: Die Geschichte sagt sehr viel über uns. Die Geschichte sagt sehr viel über uns. Und da ist die zweite: Die Geschichte sagt sehr viel über Jesus. Zur ersten These: Was sagt die Geschichte über uns? Glücklicherweise gibt es über uns ja vieles zu sagen. Helles, Gutes und Schönes, nicht nur Chaos und Bosheit. Wir erleben Gutes, zum Beispiel, dass die Sonne scheint, dass Kinder das Licht der Welt erblicken. Wir erleben, wie andere Menschen an unserem Leben Anteil nehmen, wir nicht alleine gelassen werden. Wir erleben vielleicht auch, wie wir hin und wieder selber Gutes tun. wir erleben, wie wir nicht im Stich gelassen werden und andere nicht im Stich lassen. Das alles und noch viel, viel mehr ist auch über uns zu sagen. Aber vom Kreuz aus wird unser Blick auf etwas anderes gelenkt, was auch zu unserem menschlichen Leben dazugehört. Auf unsere dunkelsten und bösesten Möglichkeiten. Vom Kreuz aus wird unser Blick gelenkt auf unsere dunkelsten und bösesten Möglichkeiten. Jetzt kann man ja sagen, Jonas, also schon die Überschrift, was sagt die Geschichte über uns? Sorry, aber keiner von uns ist so alt, dass er damals dabei war. Um uns geht's doch da gar nicht in diesem Text. Und es ist richtig, keiner von uns war dabei, davon gehe ich auch aus. Und trotzdem halte ich an dieser These fest. Unser Blick wird gelenkt auf unsere dunkelsten und bösesten Möglichkeiten. Da steckt das uns. Wir sind schon irgendwie da drin, das werde ich auch noch näher ausführen. Und in den Möglichkeiten steckt doch auch ein gewisser Abstand. Ja, wir waren nicht live vor Ort. Ich finde aber, es wäre zu knapp, wenn wir sagen, tja, die Menschen damals, die haben Jesus ans Kreuz genagelt. Und wenn wir dann mit dem Finger auf andere zeigen. Es wäre auch zu knapp, wenn wir sagen würden, die Juden, die haben Jesus letztlich ans Kreuz gebracht. Was dieser Satz für Folgen hatte, haben die meisten von uns im Geschichtsunterricht gelernt. Andere vielleicht waren fast schon live dabei durch rührende Erzählungen von älteren Generationen. Und es wäre auch zu knapp zu sagen, tja, die Römer, die waren's. Es gibt einen alten Choral aus der Matthäus-Passion und ich finde, da hat sich einer wesentlich tiefere Gedanken gemacht zu der Frage, welche Rolle wir eigentlich am Karfreitag haben. Wo stehen wir eigentlich im Blick auf das, was an Karfreitag passiert? Dort heißt es, was ist die Ursache aller solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet. Johannes führt uns mit seinem Bericht zu unseren dunkelsten und bösesten Möglichkeiten. Ich will das doch näher erläutern. Wieso wir? Pilatus, der unfreiwillige Prophet, schlägt ja ein Schild ans Kreuz. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und er macht das ja auch recht selbstbewusst. Ich habe mir überlegt, ich bin gerade dabei, meine Masterarbeit zu schreiben, wenn ich die irgendwann wieder zurückbekomme und mein Dozent mir dann sagt, Jonas, an der Stelle hättest du es lieber so geschrieben, da lieber so, es wäre ein bisschen besser gewesen, dann will ich sagen, weißt du, mit Pilatus gesprochen, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Aber zurück zum Text. Jesus, der König der Juden. Ein König. Die allermeisten Menschen zur damaligen Zeit wollen diesen Jesus nicht als König. Wenn wir auf den letzten Sonntag gucken, da stand mein Vater hier an gleichem Ort und gleicher Stelle und hat über den Einzug Jesu in Jerusalem gesprochen. Und wer sich erinnert, wer dabei war, da waren die Fans. Diese Gruppe der Fans, die laut ruft, Hosianna, gepriesen sei dieser König, der da kommt. Die allermeisten dieser Fans sind es, die an Karfreitag schreien, kreuzige ihn. Zu ein und demselben Mann, Jesus. Sie wollen diesen Jesus nicht als König, jedenfalls nicht so als König, wie er ihnen König sein will. Sie wollen ihm nicht vertrauen, ihm und seinen Worten nicht vertrauen. Nein, sie wollen lieber Cäsar. Jesus, ein König, den wir Menschen oft zurückweisen. Und jetzt bin ich bei uns. Wie oft mangelt es uns an Vertrauen in ihn? Wir sperren uns gegen ihn, wollen nicht, was er will, begegnen den Menschen um uns herum nicht mit der Liebe und der Barmherzigkeit, mit der er uns begegnet. Auch wir weisen diesen König zurück. Dann lieber Cäsar. Also für uns heute, dann lieber Geiz ist geil. Oder dann lieber Auge um Auge. Oder dann lieber America first. Oder dann lieber nach mir die Sinnflut. Ist mir doch egal, was mit den anderen um mich herum ist. Das steckt in uns Menschen drin. Wenn wir das Wort Sünde hören, sind wir ganz oft bei Olaf, bei Heribert und bei Uli. Bei Uli, der seine Probleme hat mit den Steuern. Bei Olaf, der seine Probleme hat mit seiner Ehe. Bei Heribert und seinem Schlafzimmer oder seiner Art, wie er anderen Menschen begegnet, wie auch immer. Sind ganz oft beim anderen. Nach dem biblischen Verständnis geht es ganz grundlegend erstmal um was anderes. Schon auf den ersten Seiten wird deutlich, es sind nicht einfach Adam und Eva, die es vergeigen. Und hier auch, es sind nicht einfach die Juden oder die Römer, die es vergeigen. Nein, der Mensch. Der Mensch. Wir. Du und ich. Johannes berichtet ja, noch unterm Kreuz schachern sie um seinen Rock, suchen noch unterm Kreuz ihren eigenen Vorteil. Sie würfeln quasi auch noch um das letzte Hemd des Gekreuzigten, lassen ihn jüdisches Fleisch nackt und bloß vor aller Welt hängen. Rocco hat es schon angedeutet, es gibt nichts Drastischeres. Das steckt in uns. Das sind unsere schlimmsten Möglichkeiten. Diese schlimmsten Möglichkeiten äußern sich jetzt von Mensch zu Mensch natürlich unterschiedlich. Nicht jeder von uns hat schon einen ans Kreuz gehangen. Aber diese schlimmsten Möglichkeiten stecken in dir und stecken in mir. Da gibt es keinen Grund, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Da gibt es auch keinen Grund, dass sich der eine über den anderen erhebt. Nein, wenn wir auf das Kreuz schauen und vom Kreuz auf uns, dann sehen wir, wozu wir fähig sind. Wir kreuzigen selbst den liebevollsten Menschen, der je über diese Erde gegangen ist. Wir scheuen uns nicht davor, Gott selbst ans Kreuz zu schlagen. Und wir lassen uns da auch nicht stoppen, wenn wir einmal auf Touren gekommen sind. Selbst im Angesicht größten Schmerzes, größten Leides können wir noch weiter draufhauen, sind wir noch weiter auf unseren eigenen Vorteil bedacht. Und wer sagt, ja, aber ich war ja, wie gesagt, vor 2000 Jahren nicht dabei. Komm mit auf den Schulhof und sehe, wie ein Kind auf dem Boden liegt und noch weiter auf ihn draufgespuckt wird, weiter auf ihn eingetreten wird. Komm mit in eine Firma, wo ein Mitarbeiter nur dann etwas wert ist, wenn er schwarze Zahlen mit nach Hause bringt. Oder komm mit in die sogenannten sozialen Einrichtungen und erlebe, wie dort der eine mit dem anderen teilweise umgeht. Und das sind nur ganz, ganz wenige Beispiele. Selbst da, wo einer am Boden liegt, geht es ums wortwörtlich noch, ums letzte Hemd. Wir haben uns verloren. Wir sind Gott verloren gegangen. Wir sind verloren. In der Johannespassion von Bach heißt es, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget das Elend, das dich schläget und das betrübte Marterherr. Also wenn wir in diesem ersten Punkt, es kommt noch ein zweiter, vom Kreuz auf uns schauen und uns fragen, was ist dieser Karfreitag für ein Tag? Dann ist es ein Tag der Dunkelheit, der Betroffenheit. Dann sind dunkle Kleider angesagt, Sack und Asche. Dann steht es ernst um unser Leben. Ernster, als wir es je dachten. Und das gehört auch zu Karfreitag. Das sagt die Geschichte über uns. Zum zweiten Punkt. Was sagt die Geschichte über Jesus? Auch das ist ja vielleicht nicht das, was wir uns irgendwie wünschen würden, oder? Jesus, der König, das steht da über ihm. Aber mal ehrlich, wo ist denn hier der, der weit mehr als 5000 Menschen satt gemacht hat mit 5 Broten und 2 Fischen? Wo ist der, der Kranke heilt und Tote auferweckt? Kurz vor dem Einzug Jesu in Jerusalem hat er ja noch den Lazarus auferweckt. Wo ist hier der siegreiche Jesus, der übers Wasser geht? Der Jesus, dem kein Problem zu schwer ist? Könnte den Jesus von Karfreitag vielleicht noch so erklären, ja, das ist der Jesus, der nicht zurückschlägt, der friedliche Jesus, der lieber leidet, als selbst Gewalt auszuüben. Aber ist das alles? Johannes berichtet uns von der Geschichte an Karfreitag mit einem doppelten Boden. Und das ist auch typisch für Johannes und sein Evangelium. Er berichtet meistens ganz schlicht, ganz einfach, nimmt keine schwer verständlichen Worte in den Mund, macht keine ewig lange Sätze wie Heinrich von Kleist, sondern es ist eher protokollmäßig. Das war ja auch die Beobachtung am Anfang. Und leicht verständlich, lässt sich gut lesen. Und das ist die eine Ebene. Und dann gibt es bei Johannes auch immer noch mal eine Ebene, die darunter liegt. Das heißt, übersetzt, wir können mit Johannes die Geschichte von außen betrachten. Wir können mit Johannes aber auch die Geschichte von innen betrachten, auf einer tieferen Ebene. Und von außen betrachtet ist die Geschichte schnell erzählt. Hier wird ein Unschuldiger, das wird deutlich über die Seiten vorher, ein Unschuldiger auf dramatische Art und Weise umgebracht. Von außen betrachtet. Aber da steckt noch mehr. Johannes schreibt, dass die Soldaten um das letzte Hemd von Jesus würfeln. Und das drückt ja so eine gewisse Macht aus. Die Soldaten fühlen sich hier mächtig. Dem Mann da am Kreuz, dem können wir auch noch das Letzte nehmen, was er hat, und machen noch ein Spielchen draus. Johannes sagt nein. Damit erfüllt sich die Schrift. So heißt es im Psalm 22, Vers 19, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Also die Soldaten denken, sie würfeln, und letztlich sind sie doch nur Selbstwürfel in der Hand des Höchsten. Und da ist noch ein zweiter Punkt. Johannes schreibt davon, dass es Jesus dürstet. Und das ist, denke ich, verständlich, in der Hitze und am Kreuz hängt. Und man füllt einen Schwamm mit Essig, steckt den auf einen Stab, auf einen Ysop und hält ihm den an den Mund. Die Soldaten könnten sowas gedacht haben wie, oder vielleicht auch gesagt, schaut mal her, ihr Gottesfürchtigen, wir stopfen eurem König jetzt auch noch Essig in den Mund. Johannes sagt nein. Auch das musste so geschehen. Damit erfüllt sich die Schrift, so heißt es im Psalm 69, Vers 22, sie gaben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Und dann ist da noch was Drittes, was erstmal seltsam wirkt bei näherem Hinschauen. Wer führt denn Pilatus die Hand, wenn er schreibt, Jesus von Nazareth, der König der Juden? Undenkbar, dass er das so sagen wollte. Unfreiwillig wird er hier quasi zum Propheten. Und es wird also deutlich, hinter dem, was Johannes auf den ersten Blick so protokollarisch da aufschreibt, hier führt ein anderer Regie. Hier ist ein größerer am Werk. Und das Drehbuch zu dem, was hier passiert, findet sich in der Schrift, die wir heute Altes Testament nennen, in der Bibel der Juden, der Tora. Was sagt die Geschichte über Jesus? In ihm ist Gott selbst am Werk. Die Passion Jesu ist die Aktion des Vaters. Die Passion Jesu ist die Aktion des Vaters. Was für eine Stimmung ist dann angesagt? Ich denke, ein Staunen. Staunen vor dem, der hier die Fäden in der Hand hält. Man kann jetzt fragen, wenn Gott die Fäden in der Hand hält, warum dann so grausam? Warum dann dieses unfassbar grausame Geschehen an Karfreitag, das hier Johannes zwar nüchtern festhält, wir haben aber schon eine Interpretation vorhin am Anfang des Gottesdienstes gesehen, was da vielleicht sich wie hätte abspielen können. Warum dann so grausam? Und wie steht Jesus zu all dem? Müsste er nicht schreien, es ist alles aus und vorbei? Oder sowas wie, endlich überstanden, die Qualen haben ein Ende. So sieht die Geschichte von außen aus. Und Johannes führt uns wieder tiefer. Aus der Erzählung danach wird deutlich, dass Jesus just in der Stunde stirbt, in der im Tempel die Lämmer für das große Passafest geschlachtet werden. Just in der Stunde, wo Jesus stirbt, werden die Lämmer geschlachtet. Ein Zufall? Nein. Johannes selbst schreibt einige Kapitel vorher in seinem ersten Kapitel, was Johannes der Täufer über Jesus sagt. Dort heißt es, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das Lamm Gottes. Und Jesus stirbt just in der Stunde, in der die Lämmer im Tempel geschlachtet werden. Er ist das Lamm, das eure Sünde trägt. Was heißt das? Passa ist ja für jüdische Ohren Befreiung. Befreiung und Verschonung. Es erinnert an die Erzählung, wie Israel aus der Knechtschaft in Ägypten befreit wird. Und es berichtet von der Verschonung, als der Gerichtsengel an den mit Blut verschmierten Türen an den Häusern vorbeigezogen ist. Befreiung und Verschonung. Was hat das mit uns zu tun? Unsere schlimmsten Möglichkeiten, unsere bösesten Möglichkeiten, von denen ich vorhin gesprochen habe, die sich ja bei jedem unterschiedlich auswirken, die nageln Jesus ans Kreuz. Sie trennen uns von Gott und so sind wir getrennt von Gott. Und um diese Trennung, diesen Beziehungsbruch, der da ist, zu überwinden, braucht es ein Gericht. Und das Besondere der Botschaft von Karfreitag ist, der Richter wird selbst zum Gerichteten. Der Richter wird selbst zum Gerichteten. Ich weiß nicht, wie ihr euch einen Richter vorstellt, aber es gibt ja zum Beispiel hier die Richterin Barbara Salisch oder Richter Alexander Holt im Fernsehen. Das wäre so, wie wenn, also übertragen, wenn jetzt Richter Alexander Holt als Richter auf seinem Richterstuhl sitzt und sich aber quasi selbst gegenüber sitzt als Angeklagter. Der Richter wird selbst zum Gerichteten. Für uns. Für uns. Gott macht also die ganze Sache mit sich selbst aus. Er selbst wird zum Lamm, das unsere Sünde trägt. Und im wahrsten Sinne des Wortes hat er ein Kreuz zu tragen, denn mit seinem Kreuz trägt er deines und meines, trägt er unseres und übrigens auch das der Soldaten, die unter ihm dann noch um seinen letzten Rock spielen. Ein Kreuz, auf dem sich alles ansammelt, was du und ich, was wir als Menschheit an Gottlosem getan und an Gutem unterlassen haben. Das Lamm, das unsere Sünde trägt. Ganz im Sinne des Drehbuchs. Und deshalb heißt es am Ende auch nicht, es ist alles aus und vorbei. Oder endlich überstanden, die Qualen haben ein Ende. Nein, es ist vollbracht. Das Gericht hat stattgefunden. Hier am Kreuz. Die Sünde ist besiegt hier am Kreuz. Bosheit und Sünde gesühnt hier am Kreuz. Was für eine Stimmung ist dann angesagt an diesem Karfreitag? Ich denke, das kommt darauf an, wie wir unsere Sünden sehen. Und wo in unserem Gewissen und dem Versuch, es immer wieder selbst gut machen zu wollen oder zu können? In einem Warten auf ein Letztes, wo uns irgendeine Gottheit nochmal alles um die Ohren schlägt, was wir falsch getan haben, falsch gemacht haben? Oder am Kreuz, ein für alle Mal, genug für alle und alles. Und damit auch für dich und für mich. Gerichtet und vergeben, weggeworfen und erledigt. Für den, der sich diesem Jesus am Kreuz vertrauensvoll um den Hals wirft und sich gefallen lässt, dass dieses Kreuz ausreicht. Dann ist Karfreitag, der scheinbar so dunkle Tag, der hellste. Der Tag der Versöhnung. Der Tag, der unterm Strich das Fazit zieht: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und es ist ein Freudentag. Und zwar ein Tag der Freude, die deshalb so rein ist, weil sie die Tiefen kennt und sie dennoch bezwungen weiß. Ein Tag der Freude, die die Tiefen kennt und sie dennoch bezwungen weiß. Keine aufgesetzte Happy-Clappy-Freude. Was heißt das für dich ganz persönlich? Ich komme zum Schluss. Du denkst, dass Gott manchmal den Überblick verliert und die Kontrolle über dein Leben? Dann lade ich dich ein. Komm zum Kreuz. Auch in den dunkelsten Stunden, die Jesus ja nicht von außen oder oben irgendwie herab betrachtet, nein, die dunkelsten Stunden, die er selber auf qualvollste Art und Weise durchgestanden hat, auch in diesen dunkelsten Stunden hat er die Dinge im Griff. Bringt dich ans Ziel. Du denkst vielleicht, dass du nicht gut genug bist für Gott und quälst dich mit den Lasten der Vergangenheit, quälst dich mit dem, was du falsch gemacht hast oder was dir getan wurde. Dann lade ich dich ein, komm zum Kreuz. Jesus ist das Lamm Gottes, der alles für dich getragen hat. Du bist frei. Vielleicht denkst du auch, dass Krankheit und Tod am Ende gewinnen, dass der Schmerz hier kein Ende mehr findet und das Leid, in dem du steckst, übermächtig wird. Dann lade ich dich ein, komm zum Kreuz. Schmerz und Leid sieht Jesus nicht von außen, nicht von oben herab. Nein, er hat es selber auf grausamste Art und Weise erlitten. Er leidet mit dir und sagt dir zu: Am Ende wird es kein Leid mehr geben. Keine Schmerzen, kein Geschrei, keine Tränen und kein Tod. Die angemessene Stimmung an Karfreitag: Ich denke, es ist eine tiefe, stille Freude. Eine ruhige Gewissheit und eine neue Dankbarkeit. Es ist vollbracht. Und die kürzeste Form der Botschaft von Karfreitag hören wir gleich im Abendmahl und sprechen sie uns gegenseitig zu. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Ich lade dich ein, lass dir das persönlich zusagen. Komm zum Kreuz. Amen.